Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Eine meiner buddhistischen Lieblingsgeschichten findet sich in dem Buch Alice im Wonderland. An der Stelle, wo Alice der grinsenden Katze begegnet und sie fragt, in welche Richtung soll ich gehen? Die grinsende Katze, sie fragt, was ist dein Ziel? Und Alice sagt, ich habe keine Ahnung. Daraufhin sagt die grinsende Katze, dann ist egal, in welche Richtung du gehst. Das ist so, finde ich, eine tolle Illustration des Themas, wozu ist die Achtsamkeitspraxis eigentlich gut? Geht es nur darum, wacher, konzentrierter, effektiver zu werden? Oder gibt es noch eine Idee, die dahinter steht? Die Idee, die dahinter steht, ist die, dass es im Prinzip darum geht, unsere grundlegende Gesundheit zu erforschen und im Alltag zu manifestieren. Grundlegende Gesundheit ist ein westlicher Begriff, den gibt es so im Buddhismus nicht. Das meint das Konzept, dass wir jetzt im Augenblick, so wie wir sind, grundlegend gesund sind. Dass es nichts gibt, was man verändern muss. Alles ist im Moment perfekt. Das einzige Problem daran besteht, dass wir alle möglichen Gedanken darüber haben und das nicht so richtig glauben wollen. Wir oft im Alltag von allen möglichen Störgefühlen gefangen werden und wenig Kontakt mit dieser grundlegenden Gesundheit in uns haben. Wir werden von der Gier überwältigt, vom Ärger, vom Neid, vom Stolz, von der Verwirrung. Und vergessen oft in diesen Situationen Kontakt mit unserer grundlegenden Gesundheit zu halten. Die Achtsamkeitspraxis ist in meinem Verständnis nichts anderes als ein Weg, diese vorhandene grundlegende Gesundheit in uns zu erforschen und Wege zu finden, wie wir diese grundlegende Gesundheit im Alltag manifestieren können. Wir müssen nichts Neues tun oder Neues lernen, sondern wir müssen die Störgefühle, die uns daran hindern, diese grundlegende Gesundheit zu manifestieren, diese Störgefühle müssen wir auflösen bzw. uns nicht mit ihnen identifizieren. Das ist genau die Praxis in der Atembetrachtung. Wir setzen uns hin, nehmen uns ein Objekt, wo wir unsere Konzentration drauflegen können, den Atem, und dann versuchen wir, die Konzentration, die Achtsamkeit genau auf dem Spüren des Atems zu halten. Alle möglichen Gedanken, die auftauchen, nehmen wir als Gedanken wahr, aber kommen wieder zurück zu dieser Konzentration, zu dieser Wachheit, zu dieser Präsenz mit dem Atem. Wenn wir das in einem intensiveren Kontext machen, zum Beispiel auf einem Retreat, dann werden wir die Erfahrung machen, dass mit der Konzentration langsam innere Ruhe entsteht. Mithilfe dieser Konzentration kommen die Gedanken zur Ruhe, sind in uns gegründet, präsent. Es gibt auf Retreat wenig Ablenkungen, wenig Dinge, die uns von unserem eigenen Erleben, von unserer eigenen Präsenz wieder irgendwo anders hintragen. Der äußere Rahmen ist ja sehr reduziert. Man spricht nicht, man hat keinen Augenkontakt, man hat kein Handy, kein Fernsehen, keine Zeitungen, gar nichts. Und dadurch hat man die Möglichkeit, dass man bei sich bleiben kann und in diesem eigenen Schwerpunkt, im eigenen Rhythmus verweilen kann. Mit den Tagen wird die Erfahrung dieser inneren Klarheit, dieser inneren Wachheit immer präsenter, immer stärker. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man vollkommen gelassen sitzen kann, ohne sich anstrengen zu müssen. Mein Bild dafür ist, dass in den ersten Tagen von einem Retreat ist so ein bisschen anstrengende Bergtour. Man muss irgendwie den Berg hoch und es ist anstrengend, man schwitzt und man hat Schmerzen und alle möglichen Phänomene tauchen da auf. Irgendwann ist man aber oben am Gipfel angelangt und dann kann man sich einfach hinsetzen und auf einmal sind die Schmerzen weg. Auf einmal kann man einfach nur sitzen und man ist nur präsent und es tauchen ganz wenige Gedanken auf. Und wenn, dann ist das wie diese Wolken am Himmel, die einfach auftauchen und wieder verschwinden. Die irritieren uns überhaupt nicht. Wir ruhen in uns vollkommen natürlich. Das heißt, der Verlauf ab diesem Punkt ist eher, dass wir im Retreat dann uns unserer eigenen grundlegenden Gesundheit hingeben oder eins mit ihr sind. Wir sind einfach nur präsent mit den Phänomenen, die auftauchen. Dieser Zustand nennt sich Gelassenheit. Das heißt, die erste Phase hat sehr, sehr viel mit Konzentration auf ein Objekt zu tun. Im zweiten Schritt, wenn diese innere Ruhe, Klarheit entwickelt ist, dann ruhen wir in uns und lassen uns von den auftauchenden Phänomenen nicht mehr irritieren. Das ist nichts anderes als Gelassenheit. Das ist aber noch nicht eins sein. Im Zustand der Gelassenheit sind wir immer noch in der Subjekt-Objekt-Spaltung. Das heißt, wir nehmen noch sehr wohl alle möglichen Phänomene wahr, als getrennt von uns. Also da taucht dann ein Gedanke auf, taucht ein Gefühl auf, dann wieder ein Schmerz. Das heißt, wir sind immer noch in unserer Ich-Struktur drin. Dann gibt es ein Phänomen, das wir einfach nur noch sehen. Und in dem Augenblick ist nur Sehen da, ohne eine Person, die sieht. Oder wir hören. Und in dem Augenblick ist nur Hören da, ohne irgendeine Grenze. Es gibt niemanden mehr, der hört, sondern es gibt nur einen Ton. Ein paar Augenblicke später reflektieren wir drüber und dann haben wir wieder den Ton und unser Ich. Der Moment, wo nur Ton da war oder nur Sehen, dieser Moment meint in meinem Verständnis eins sein. Und zwar in dem Augenblick gibt es niemanden, der darüber reflektiert, sondern es gibt nur die reine Erfahrung. In meinem einfachen Schema ist das so der dritte Schritt. Wir beginnen mit Atembetrachtung, Geist fokussieren, zur Ruhe bringen und dann, indem wir die Augen öffnen, sind wir mit der Welt um uns herum verbunden. Das ist ein anderer Zustand, als wenn wir nur die Augen schließen und nur in uns sind und nur konzentrieren. Dadurch, dass wir die Augen öffnen, sind wir alleine schon durch Sehen verbunden mit den Dingen. Und dann gibt es diesen Moment, wo wir sehr wohl noch über die Dinge reflektieren. Aha, da ist Gras, aha, so. Und dann gibt es so Momente, manche Lehrer nennen das die Lücke zwischen den Gedanken, wo keine Reflexion stattfindet, wo wir nur sehen, wo wir nur hören. Und dann kommt wieder ein Gedanke. Selbst wenn der Gedanke wieder kommt, ruhen wir so in uns und nehmen einfach diesen Gedanken wahr und lassen uns dadurch nicht irritieren. Manche nennen es in der Natur des Geistes ruhen. Manche nennen es in der Leerheit ruhen. Alles Begriffe, die versuchen, einen Schritt weiter zu gehen über die Subjekt-Objekt-Spaltung, dass sich das auflöst. Auflösen tut es sich nicht durch Manipulation, sondern auflösen tut es sich durch die Mühelosigkeit, indem ich einfach in mir ruhe, nichts tue. Nur mit dem präsent bin, was halt gerade da ist. Das wäre in meinem Verständnis etwas, was es in der Weise in Theravada meines Wissens nicht gibt. In Theravada übt man sehr stark Konzentration. Dann übt man Reflexion, indem man im Nachhinein darüber reflektiert, wie waren die Phänomene, vergänglich, leidhaft, ohne Ich oder ohne Trennung oder Nicht-Ich, Anatta. Man bleibt aber immer in dieser Subjekt-Objekt-Betrachtung. Selbst bei der Gelassenheit ist man noch in dieser Subjekt-Objekt-Betrachtungsweise. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Schritt weiter ist zu diesem Thema Verbundenheit oder Verbundensein, dass man einen Schritt weiter geht und die Verbindung mit dem gesamten Kosmos wahrnimmt. Wobei auch diese Formulierung nicht ganz richtig ist, weil Verbindung setzt ja Einzelteile voraus. Es ist eher die Auflösung der Trennung, so müsste man sagen. Und dieses Konstrukt kenne ich so aus dem Theravada nicht, zumindest nicht als Entwicklungsziel. In den Ansätzen, die sich mehr mit diesem Aspekt der Auflösung der Trennung beschäftigen, das klassische ist Zen-Buddhismus, oder innerhalb des tibetischen Buddhismus ist das dann Dzogchen und Mahamudra. Das sind so die Richtungen, die diesen Aspekt der Auflösung der Trennung betonen. Das ist die dritte oder vierte Karte, Ruhe in der Natur des Geistes. Das ist das absolute Bodhicitta, was wir ja auch schon hatten. Und die 40 nachfolgenden Karten sind alle relatives Bodhicitta, sprich aus dieser Erfahrung des Verbundenseins oder der Auflösung der Trennung dann im Alltag handeln. Das Das ist sozusagen die Basis unseres Handelns. Das ist nicht etwas, was so wirklich neu ist für uns. Wir lesen da täglich in der Zeitung. Klimaeffekt ist nichts anderes als ein Phänomen der Verbundenheit. Ökosysteme, wenn irgendwelche Tiere sterben, dass das Auswirkungen auf das gesamte Waldsystem hat, ist nichts anderes als Denken in Verbundenheit. Aber der Plastikmüll beim Billa landet irgendwann im Meer, landet irgendwann in Fischen und landet irgendwann wieder auf unserem Teller. Das ist auch Verbundenheit. Unser wissenschaftliches Verständnis von Welt ist ein Verständnis von Verbundenheit, von systemischem Denken, von ökologischem Denken. Nur das Problem ist, wir handeln nicht danach, sondern wir handeln immer nur aus dieser Ego-Perspektive. Ich, 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 ich. Und dann entsteht das Problem. Dann entstehen alle möglichen Umweltschäden. Der Achtsamkeitsansatz und dann im größeren Rahmen der Buddhismus versucht gerade an dieser Nahtstelle zwischen Einsicht, wie die Dinge sind, dass alles miteinander verbunden ist, und dann Wege zu finden, wie wir das auch im Alltag manifestieren können, wie wir aus diesem Geist heraus handeln. Viele Fragen sind damit dann eigentlich geklärt. Um auf meine Eingangsgeschichte zu Alice zurückzukommen, das ist das Ziel. Und nach dem Ziel richtet sich mein Weg aus. Wenn ich aber verwirrt bin und gar kein Ziel habe, sondern mein einziges Ziel nur in mir besteht, dass es mir gut geht und der Rest ist mir wurscht, dann torkel ich natürlich verwirrt durch die Gegend. Insofern ist es wichtig, sich immer wieder deutlich zu machen, was ist das eigene Ziel im Leben. Danke.